Willkommen zum zweiten Teil des Vortrags über Videospiele. In dieser Folge von Kinderfit fürs Leben befassen wir uns mit der Frage, wie wir Kinder auf das Leben im elektronischen Zeitalter vorbereiten können. Eine Welt, in der sie immer noch Videospiele spielen, aber die Videospiele sie nicht beherrschen. Wir haben uns angeschaut, warum es so schwer ist, Videospiele abzuschalten. Wir haben auch einige Gründe genannt, warum wir nicht wollen, dass unsere Kinder so viel Videospiele spielen. Ich bin der Meinung, dass manche Videospiele, wenn sie das Leben und die Beziehungen nicht beeinträchtigen und sie damit aufhören können, vor allem wenn wir sie darum bitten, wahrscheinlich kein Problem darstellen. Aber das größte Problem, das wir haben, ist, dass die Kinder mehr spielen, als wir es wollen. Und viele Kinder, mit denen ich gesprochen habe und die mit Videospielsucht zu kämpfen haben, sagen, dass sie das Gefühl haben, Zeit zu verlieren. Wenn sie auf ihre Sommer- oder Winterferien oder ihren freien Tag zurückblicken, fällt ihnen nur ein, ich glaube, ich habe viele Spiele gespielt. Interessant ist auch die Zeit, die sie dafür investieren. Einige Kinder sind sehr konzentriert auf ihr Videospiel und das macht Eltern wahnsinnig. Denn ein ADHS-Kind kann sich auf nichts in der Welt konzentrieren, aber bei einem Videospiel zeigt es ein enormes Maß an Konzentration und Aufmerksamkeit. Sie können dieses Spiel spielen und die Zeit verfliegt einfach. Es ist spät am Abend und sie sollten eigentlich nur kurz spielen. Aber sie verlieren Zeit und das frustriert sie. Ich denke, es ist wichtig, das zu sagen. Hier ist eine gute Frage, die wir den Kindern stellen. Wünschst du dir manchmal, du könntest ein bisschen weniger spielen? Wir sagen nicht, dass sie keine Videospiele spielen sollten, denn das wäre ein Albtraum. Sondern wünschst du dir, dass du weniger spielen könntest, als du es tust? Wünschst du dir, dass du Zeit für andere Dinge hättest, die dir wichtig sind? Eine andere Sache, die wir bei Kindern, die Videospiele spielen, feststellen, ist, dass sie nicht das Gefühl haben, etwas zu bewirken. Wenn man den ganzen Tag damit verbringt, ein Lego-Set zusammenzubauen, hat man am Ende des Tages ein fertiges Lego-Set. Man hat etwas, das man den Leuten zeigen könnte und sie würden wahrscheinlich sagen, wow, das ist ja toll und dann spielt man damit. Zumindest würde ich das tun. Man kann es sehen, man kann es anfassen. Wenn man den ganzen Tag an einem Kunstprojekt arbeitet, kann man am Ende des Tages vielleicht nicht auf ein fertiges Werk schauen, aber man hat doch etwas vorzuweisen. Bei Videospielen ist die Herausforderung, dass sobald man ein Level geschafft hat, ein noch schwierigeres Level folgt und dann gibt es ein noch schwierigeres Level. Es ist also ein unerbittlicher Meister. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr etwas in der Schule erledigt? Ich glaube, in der Schule ist es ähnlich, oder? Kaum löst ihr eine Matheaufgabe, schon gibt es eine noch härtere Aufgabe. Oh wow, was für eine Parallele. Aber es ist nicht gut. Es ist kein guter Lebensstil. Denn man beginnt den Tag mit dem Gefühl, dass es toll wird, wenn man die Aufgabe gelöst hat. Aber am Ende des Tages hat man nur noch etwas Schwierigeres, das man nicht meistern kann. Eine weitere Aufgabe, die man nicht lösen kann. Die andere Sache ist, dass ich, obwohl ich mit vielen Kindern arbeite, die Probleme mit Videospielen haben, keine Geduld habe, Kindern zuzuhören, wenn sie über Videospiele sprechen. Es fällt mir schwer, einem Kind zuzuhören, wenn es darüber spricht, was es in einem Spiel gemacht hat und warum es das getan hat und was es gebaut und zerstört hat. Ich versuche zwar zuzuhören, aber es ist für mich nicht so interessant. Für sie ist es sehr interessant, aber es ist schwer, da eine Verbindung herzustellen. Viele Kinder stellen fest, dass sie nicht viel zu erzählen haben, es sei denn, es ist ein anderer Spieler. Und selbst dann will der andere Spieler auch reden. Sie haben endlich jemanden gefunden, mit dem sie reden können. Und sie reden einfach gleichzeitig, was irgendwie faszinierend ist. Ich sehe auch, dass sie einen größeren Einfluss anstreben. Ist es euch aufgefallen, dass immer mehr Videospiele aufgezeichnet und auf YouTube hochgeladen werden? Eure Kinder sehen sie sich auf YouTube an. Das ist also eine Möglichkeit zu zeigen, hey, ich habe es geschafft. Also hat es Auswirkungen über die Spieldauer hinaus. Diese Leute schauen ihnen zu und so haben sie das Gefühl, dass sie mehr bewirken, weil sie nicht nur das Spiel gespielt haben und gut darin waren, sondern jetzt bewundern die Leute sie auch. Das motiviert. Das zeigt, dass es ein Bedürfnis danach gibt. Und die Ranglisten, über die wir bei der Höchstpunktzahl gesprochen haben, die Preise für die Besten, sind wahrscheinlich der Anstoß für diese Wirkung. Videospiele im Gehirn. Ich liebe es, mit Menschen über das Gehirn zu sprechen und eines der faszinierendsten Dinge ist, dass einige Studien, einige Pädagogen, einige Leute glauben, dass Videospiele das Beste sind, was für das Gehirn erfunden wurde. Einer der Gründe dafür ist, dass einige dieser Spiele ein hohes Maß an körperlicher Reaktion und Geschicklichkeit erfordern, da sie schnell gesteuert werden müssen. Sie müssen sich um Dinge herumbewegen. Die Hand-Augen-Koordination ist also wichtig. Das ist eine elementare Gehirnaktivität. Das ist körperlich. Und dann sagen sie, wow, wie schnell sie diese Bewegungen ausführen können. Das limbische System, das für Gedächtnis und Emotionen zuständig ist, besonders der Gedächtnisteil des Gehirns, wird bei Videospielen aktiviert, weil man sich erinnern muss, wie man spielt. Man muss sich die Bewegungen merken. Deshalb bin ich nicht so gut in Videospielen, denn ich weiß oft nicht, in welche Richtung ich mich bewegen soll. Ich drücke A, wenn ich B drücken sollte. Für Kinder ist das ganz natürlich. Sie haben es in ihrem Gedächtnis gespeichert. Und dann der Frontallappen. Das ist der Teil des Gehirns, der die Abläufe steuert, die Verwaltung des Gehirns. Er sagt uns, wenn wir diesen Schritt machen, dann kann das zu folgendem Ergebnis führen. Viele dieser Aktivitäten beinhalten also Geschicklichkeit, Gedächtnis und logisches Denken. Ist das nicht eine vollständige Gehirnaktivität? Ich würde sagen, es fühlt sich so an. Stellt euch vor, ihr spielt ein Videospiel, in dem ihr von dieser Stelle zu dieser Stelle gehen müsst, um die nächste Ebene zu erreichen. Aber ihr könnt keinen großen Schritt machen. Ihr müsst auf die Felder treten und bestimmte Felder werden euer Leben im Videospiel beenden. Andere Felder werden euch belohnen. Wenn ihr also diesen Schritt macht und explodiert, fangt ihr von vorne an. Auf welches Feld geht ihr dann? Das andere. Jetzt habt ihr die Wahl. Welchen Schritt geht ihr? Ups, wieder explodiert. Jetzt wisst ihr, dass ihr mit dem linken Fuß anfangen müsst und dann wieder weiter mit dem linken. Und schließlich kennt ihr die Reihenfolge, die zum Ende des Videospiels führt. Ist das eine kreative Tätigkeit? Nein, es ist eine konforme Tätigkeit. Man passt sich dem Design des Spielentwicklers an. Ihr habt euch diesen Weg nicht ausgedacht. Der Spieleentwickler hat diesen Weg geschaffen und ihr habt euch angepasst, um mehr Belohnung zu erhalten. Das heißt nicht unbedingt, dass eine konforme Tätigkeit schlecht ist. Was mich stört ist, wenn man meint, eine konforme Tätigkeit sei eine kreative Tätigkeit. Doch das ist sie nicht. Stellt euch vor, ihr setzt euch an das Klavier und spielt Beethoven. Wenn ihr Beethoven spielt und der Musik folgt, ist das dann eine konforme oder eine kreative Tätigkeit? Eine konforme Tätigkeit. Man spielt die Noten so, wie man denkt, dass sie gespielt werden sollten, weil Beethoven einem nicht sagt, wie man es tun soll. Aber es ist eine konforme Tätigkeit. Aber setzt man sich hin und spielt Beethoven und sagt dann der Welt, dass man Beethoven erfunden hat, dass man diese Musik geschrieben hat? Man spielt einfach nur die Noten. Interessant ist, dass Musikinstrumente, Klavier, Gesang, Gitarre, ich habe nicht alle Instrumente untersucht, aber es gibt Beweise dafür, dass das Spielen von Musikinstrumenten eine konforme Aktivität ist, die tatsächlich die mathematischen Fähigkeiten verbessert. Zum Teil liegt das daran, dass man den Takt mitzählen muss, zum Teil wegen des Bruchrechnens. Und manchmal liegt es daran, dass Musik wunderbare Eigenschaften hat, die uns helfen. Das Spielen von Videospielen als konforme Aktivität und das Spielen eines Musikinstruments als konforme Aktivität sind also nicht gleichwertig. Aber wenn wir wirklich wollen, dass unsere Kinder kreativ und lösungsorientiert sind, wenn wir wirklich wollen, dass sie diese Dinge tun, um sich selbst weiterzuentwickeln und um wirklich fähig zu sein, es in dieser Welt zu schaffen, wie wir es in der Serie Kinder fit fürs Leben betonen, dann gibt es so viel mehr, was wir lehren können, als es Videospiele je könnten. Führungskompetenz, soziale Kompetenz, Konfliktverhalten, Entscheidungskompetenz, Erfolgskompetenz und Verlustkompetenz. All diese Dinge helfen unseren Kindern, erfolgreicher zu sein, als einfach nur zu lernen, wie man sich in einem Videospiel anpasst. Also das Gehirn ist wirklich hilfreich. Spiele können uns dabei helfen, bestimmte Dinge zu lernen. Einige Schulen haben ein paar wertvolle Lernmethoden. In den Vereinigten Staaten haben sie das Spiel Origin Trail. Es ist erstaunlich, wie viele Kinder bei diesem Spiel über den Weg in Origin gelernt haben. Aber das ist wirklich kein Spiel, das süchtig macht. Es ist ein Lernspiel. Aber selbst dann war die beste Art, wie unsere Familie etwas über diesen Weg lernte, dass meine Frau mit unseren Kindern den Origin Trail entlangfuhr. Sie hielten bei den Festungen an. Sie sahen sich die Berge an. Sie lasen die Geschichten, die sie unterwegs entdeckten. Das war viel lehrreicher, als ein Spiel zu spielen. Das Reale gewinnt immer. Nummer 3. Verlust der Verbindung. Die Statistiken zeigen, dass Kinder, die Videospiele spielen, immer einsamer werden, je mehr sie spielen. Kinder, die mehr als 4 Stunden am Tag spielen, berichten am häufigsten von Einsamkeit und Ängsten. Und wenn man sich die Selbstmordsymptome ansieht, steigen diese dramatisch an. Wenn man ein bisschen spielt, führt das eher nicht dazu. Aber wenn man viel spielt, eskaliert das ziemlich schnell. Verlust der Verbindung, das ist auch interessant, denn wir stellen fest, dass Kinder heute, vor allem bei Multiplayer-Online-Spielen oder Ranglisten oder wenn viele ihrer Spiele online geteilt werden, damit sie angeben können, wenn ein Freund sie zu etwas Schönem einlädt, dann sagen sie, ich kann heute nicht, ich muss lernen. Ja, das ist es, ich muss lernen. Die Freunde gehen also los und unternehmen etwas, das ihnen Spaß macht. Wenn die Freunde dann nach Hause kommen, checken sie ihre sozialen Medien oder spielen ihr Spiel weiter. Und was entdecken sie? Was hat ihr Freund den ganzen Tag gemacht? Das Spiel gespielt. Das fühlt sich ziemlich mies an, wenn man belogen wird. Inzwischen kann man das erkennen, ob da jemand lügt. Wenn man früher zu Hause gespielt hat, konnte das niemand wirklich erkennen. Aber heutzutage, wo die Spiele miteinander verbunden sind, kann man es sehr wohl erkennen. Deshalb möchte ich euch ein paar Anzeichen für Sucht nennen, denn viele Eltern machen sich Sorgen, ob ihr Kind süchtig ist oder nicht. Dazu gehört nicht die Anzahl der Stunden, die sie spielen. Wenn man sagt, mein Kind hat den ganzen Sonntag Videospiele gespielt, es hat 8 Stunden am Stück gespielt, ohne eine Pause zu machen, ich glaube, mein Kind ist süchtig. Wer von euch hat schon mal 8 Stunden am Stück ein Buch gelesen? Ihr konntet es nicht aus der Hand legen. Wenn die Familie versucht hat, euch zu unterbrechen, habt ihr euch gewünscht, sie wären nicht da. Am Ende habt ihr das Buch weggelegt und euer Leben weitergeführt. Vielleicht war das an diesem Tag nicht optimal, aber es ist nicht unbedingt ein Zeichen von Sucht. Es ist einfach passiert. Und es gibt Tage, an denen unsere Kinder einfach nur abschalten und ein Spiel spielen wollen. Und sie spielen vielleicht mehr Stunden, als uns lieb ist, aber das ist nicht unbedingt eine Sucht. Ich denke, dass ein Teenager oder ein Kind süchtig sein könnten, wenn sie anfangen, darüber zu lügen, wie viel sie spielen. Wenn ihre Selbstauskunft nicht stimmt. Wenn man also sagt, wie lange hast du letzte Woche gespielt? Wir reden hier von einer ganzen Woche. Oh, ein paar Stunden. Aber die Daten zeigen, dass sie tatsächlich jeden Tag etwa 4 Stunden gespielt haben. Das ist untertrieben. Viele Kinder haben einfach keinen Überblick. Sie haben es nicht notiert und wollen es teils auch gar nicht. Aber wenn sie über die Spielzeit lügen, fange ich an, mir Sorgen zu machen. Versuchen sie aufzuhören und können es nicht? Das ist eine gute Frage, über die wir bereits gesprochen haben. Es ist okay, einen Teenager zu fragen, hast du versucht, weniger zu spielen? Hast du es geschafft? Wir haben festgestellt, dass Teenager wissen, dass sie schlafen gehen müssen. Sie müssen etwas anderes tun. Sie haben noch Aufgaben zu erledigen. Sie versuchen, damit aufzuhören. Und sobald sie es versuchen oder sie versuchen zu schlafen, werden sie plötzlich von Gedanken an das Spiel überschwemmt und können einfach nicht aufhören zu spielen. Folgendes finde ich auch interessant. Nur weil dein Kind kein Videospielgerät hat, heißt das noch lange nicht, dass es keine Videospiele spielt. Ich liebe es, über Spielplätze zu gehen und Kinder zu beobachten, die so tun, als wären sie in Fortnite, wo sie auf Bäume und Felsen einschlagen. In diesem Spiel nimmt man natürliche Ressourcen und kann damit Dinge bauen. Sie spielen das Spiel also auf dem Spielplatz. Sie spielen die Merkmale des Spiels. Wenn ich in Schulen bin, ich besuche viele christliche Schulen, und Kinder beim Spielen beobachte, frage ich, spielst du dieses Spiel auch? Nein, meine Eltern erlauben es nicht. Aber sie sind auf dem Spielplatz und versuchen, jedes andere Kind davon zu überzeugen, dass sie es wirklich gut können. Und so spielen sie das Spiel nach und simulieren es, obwohl sie keinen Zugang dazu hatten. Führt das zu anderen Verhaltensproblemen? Wenn Menschen Videospiele spielen, vor allem wenn sie süchtig sind, entsteht eine Verhaltensspirale. Nehmen wir an, euer Kind kommt von einem richtig miesen Tag in der Schule nach Hause. Alles, was es will, ist, sich besser zu fühlen. Es hat eine Menge zu tun, aber es sagt einfach, ich setze mich ein paar Minuten hin und spiele ein Videospiel. Wenn ich fertig bin, geht es mir besser. Also fangen sie an, das Videospiel zu spielen und spielen es bis zum Abendbrot. Beim Abendbrot, das Papa oder Mama zubereitet haben, wollen sie unbedingt den Tisch gedeckt haben. Es gibt einen Streit darüber, wer es das letzte Mal gemacht hat und dass sie es dieses Mal nicht machen wollen. Und dann zieht Papa plötzlich den Stecker aus der Wand und dann gibt es Geschrei und Gebrüll. Beim Essen wird es dann ungemütlich. Nach dem Essen gibt es noch ein paar Hausarbeiten zu erledigen und sie wollen nur noch weg von der Familie und sich abregen. Sie gehen lernen und anstatt zu lernen, spielen sie. Sie spielen nachts. Manchmal wird ihr Spiel abgeschaltet. Dann gehen sie auf YouTube und schauen sich das Spiel an. Irgendwann versuchen sie zu schlafen, aber weil sie den Bildschirm stundenlang vor sich hatten, können sie nicht schlafen, weil ihr Gehirn immer noch denkt, dass es hell ist. Also legen sie sich aufs Bett. Sie können nicht einschlafen. Manchmal stehen sie auf und spielen ein Spiel oder sie schlafen unruhig. Am nächsten Morgen fängt es dann mit einem Streit an. Papa oder Mama versuchen sie zu wecken. Sie sind spät dran. Auf dem Weg zur Schule merken sie, dass sie ihre Hausaufgaben nicht gemacht haben. Sie versuchen sie schnell zu erledigen. Wenn sie wie ich sind, sind sie reizbar, wenn sie nicht genug Schlaf bekommen. Ich habe eine kurze Zündschnur. Ich komme nicht gut mit Beziehungen klar und die meisten Kinder sind auch so. Teenager brauchen viel Schlaf. Sie hatten aber nicht genug. Dann sind sie gereizt und haben Probleme mit ihren Freunden und anderen Beziehungen. Die Lehrer machen Druck. Was wirklich frustrierend ist, dass viele Kinder, mit denen wir zu tun haben, vor allem die, die auf Videospiele stehen, wahrscheinlich erfolgreich in der Schule wären, wenn sie nur einen Test schreiben müssten. Sie haben einen Rucksack voller unvollständiger Hausaufgaben. Sie glauben, dass reine Fleißarbeit keine gute Arbeit ist und machen sie deshalb auch nicht. Es sind hochbegabte Kinder, die nicht die besten Leistungen bringen. Und so kämpfen sie damit, all diese Dinge zu verarbeiten. Zwischenmenschliches ist eine Herausforderung. Vielleicht sind sie in der Schule eingeschlafen und kommen dann endlich nach Hause. Was wollen sie dann tun? Entspannen und ein bisschen spielen. Und ehe man sich versieht, wird der Schlafzyklus unterbrochen. Viele Teenager, vor allem süchtige Teenager, spielen Videospiele und machen dabei wirklich seltsame Sachen. Wenn sie eine Zeit lang an einem Multiplayer-Spiel spielen, ist einer der Nachteile, dass der Mensch essen, trinken und auf Toilette gehen muss. Das sind ganz normale menschliche Bedürfnisse. Lässt das Spiel das zu, dass man dafür eine Pause einlegt? Wenn ihr also süchtige Teenager habt und in ihrem Zimmer Flaschen stehen, 2-Liter-Flaschen oder Literflaschen, dann lasst die Finger davon. Fasst sie lieber nicht an. Oftmals essen sie Junkfood. Oft sind es auch Energydrinks, weil sie nicht schlafen können und wach sein müssen. Wenn man sich diese Störungen ansieht, entsteht ein Teufelskreis, in dem es gesundheitliche Probleme, Schlafprobleme, Beziehungsprobleme und Erziehungsprobleme gibt. Und das Ganze wird immer schlimmer. Es wird ein wirklich gestörtes Lebensmuster. Wir haben mit mehreren Leuten gesprochen. Wir hatten einen Therapeuten bei Project Patch, der selbst videospielsüchtig war und einen Master in Sozialarbeit hatte. Er konnte super mit Kindern umgehen, weil er einmal als professioneller Gamer angeheuert worden war. Das ist das Größte überhaupt, was man machen kann. Er war auf dem College und die Firma Logitech, die alle möglichen technischen Geräte herstellt, hat ihn eingestellt, um Videospiele zu spielen. Das Problem war, dass er gegen Leute in einer völlig anderen Zeitzone spielen sollte. Ich weiß nicht, ob es Australien, Neuseeland oder sonst wo war, aber er trat gegen Leute auf der anderen Seite des Globus an. Er musste schlafen, wenn andere Leute wach waren und zu seltsamen Zeiten wach sein. Er war immer noch Student und das brachte sein Leben durcheinander. Und als er aufgehört hatte, konnte er nicht einfach zu einem anderen Zeitplan zurückkehren. Damit hatte er eine Menge Probleme. Eine der Fragen, die wir stellten, ist: Können Sie aufstehen und etwas anderes tun, das Ihnen Spaß macht? Wenn es eine Familientradition ist, jeden Sommer an einem bestimmten Tag in den Freizeitpark zu gehen, kämpfen Sie dann damit, in den Freizeitpark zu gehen? Wenn Sie früher gerne zelten oder angeln gegangen sind, kämpfen Sie gegen das Zelten und Angeln? Bei uns gibt es viele, die im Winter gerne in die Berge fahren und snowboarden oder Skifahren gehen. Verzichten Sie auf diese Dinge, obwohl Sie sie früher gerne gemacht haben? Das sind gute Fragen, die man schnell stellen kann. Diese Fragen sind zwar nicht perfekt, aber sie sind ein guter Anfang, um eine Einschätzung zu bekommen. Wir fragen die Teenager wirklich. Ich bringe den Jugendlichen manchmal die gleichen Schritte bei, nämlich: Glaubst du, dass irgendetwas davon in deinem Leben zutrifft? Nicht nur, ob Beziehungen leiden. Schadest du im Moment deiner Zukunft und dir selbst? Diese Fragen gehen dem Kern der Sucht auf den Grund und es ist wirklich wichtig, dass wir uns Zeit für unsere Kinder nehmen. Man muss sich dessen bewusst sein. Manchmal ist es etwas schwieriger, weil sie es heimlich tun. Aber man sollte einfach anfangen, Fragen zu stellen. Ich war an der Boise State University, um meinen Master in Betriebswirtschaft zu machen. Ich mochte es. Ich mochte das Studium. Ich mochte meine Kommilitonen. Wenn man BWL studiert, ist die Zukunft schön. Man glaubt, dass einem die ganze Welt offen steht, sobald man seinen Abschluss hat. Ich ging gerne zum Unterricht. Ich liebte alles daran. Tagsüber habe ich als Assistent gearbeitet und abends hatte ich dann Unterricht. Dann setzte ich mich ins Auto und fuhr eine Stunde oder anderthalb Stunden zurück nach Hause. Ich stieg morgens gut gelaunt in das Auto ein, aber wenn ich abends zurückkam, war ich richtig gemein zu meiner Frau. Ich war schroff zu ihr. Ich war gereizt. Unsere Interaktionen liefen nicht gut. Ich fragte mich wirklich, wie es sein konnte, dass ich hier mit einem guten Gefühl anfing und wenn ich nach Hause kam, fühlte ich mich mies. In den Bergen von Idaho gibt es, vor allem nachts, nicht viel zu hören, außer politischem Radio. Und es gibt jede Menge politisches Radio. Ich meine, alle möglichen Arten davon. Es ist immer gut aufgestellt. Also setzte ich mich ins Auto, schaltete das Radio ein, fuhr los und hörte mir die Anrufe der Leute an. Ich hörte mir an, worüber die Moderatoren besorgt waren. Und als ich dann nach Hause kam, war ich völlig fertig. Ich war überdreht. Und so machte ich ein Experiment mit mir selbst. Ich dachte mir, wie wäre es, wenn ich mal etwas anderes anhören würde? Statt politischer Diskussionen fing ich an, mir Hörbücher oder CDs anzuhören. Ich fing an, Musik zu hören oder ich genoss einfach die Ruhe. Und als ich nach Hause kam, war ich viel netter. Ich war immer noch nicht richtig nett. Ich war etwas müde, aber ich war netter zu ihr. Es ist also bei jedem von uns ein bisschen anders. Aber ich habe festgestellt, dass es mir leichter fällt, der Mensch zu sein, der ich sein möchte, wenn ich keine Zeit damit verbringe, unhöflichen Leuten zuzuhören. Wenn ich mein Leben nicht mit Angst fülle. Deshalb habe ich das Radio gemieden. Dieses Bewusstsein ist für mich wichtig. Und ich lade die Kinder dazu ein, eine Übung zu machen, die ihnen hilft, aufmerksamer zu werden. Und ehrlich gesagt, sollen Eltern das auch tun. Aber ich bitte die Kinder, sich vor dem Spielen eines Videospiels zwei kurze Fragen zu stellen. Wie lange werde ich spielen? Werde ich eine Stunde lang spielen? Werde ich 1,5 Stunden oder 20 Minuten spielen? Schreib es auf. Und die zweite Frage ist, wie willst du dich fühlen, wenn du fertig bist? Willst du dich entspannt fühlen? Willst du dich energiegeladen fühlen? Willst du dich verwirklicht fühlen? Dann schreib es auf. Man muss ja nicht gleich ein Buch darüber schreiben. Aber wie möchtest du dich fühlen, wenn du fertig bist? Und wenn sie mit dem Spielen fertig sind, frage ich sie, wie lange hast du eigentlich gespielt und wie fühlst du dich? Was ich von den Kindern höre, ist, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen vorher und nachher. Vor dem Spielen sind sie voller Hoffnung, aber die meisten von ihnen berichten nicht, dass das Spiel ihnen das gegeben hat, was sie wollten. Und Zeit ist etwas sehr Kostbares, nicht wahr? Wir haben nicht so viel Zeit. Keiner von uns. Kinder haben heute nicht mehr so viel Zeit. Wenn wir unsere Zeit für etwas nutzen, das uns nicht die gewünschten Vorteile bringt, was sollten wir dann tun? Ändern wir es ein bisschen. Lass uns etwas finden, das uns mehr nützt als die Dinge, die uns einsam, unerfüllt oder frustriert machen. Lass uns etwas finden, das uns hilft. Das Interessante ist, dass Kinder dadurch herausgefordert werden. Wenn man einmal anfängt, diese Dinge auf ehrliche Weise zu bearbeiten, ist es schwer, mit etwas Unproduktivem weiterzumachen. Es ist schwer. Und das Gute daran ist, wer redet mit ihnen? Sie sind es selbst. Sie werden kritisch gegenüber Medien. Und das ist doch genau das, was wir wollen, oder? Wir wollen diese innere Stimme, die entscheidet, wann ich etwas schaue und wann nicht. Das ist das Prinzip, das wir als Eltern anstreben. Ich denke, das ist etwas, das wir als ganze Familie durchsetzen können. Wenn ihr eure Kinder darum bittet, ratet mal, was ihr dann tun solltet. Das Gleiche. Wenn ihr euch hinsetzt und Netflix schaut, wie lange schaut ihr dann? Warum schaut ihr? Und wie lange habt ihr tatsächlich geschaut? Und wie fühlt ihr euch? Wenn ihr nichts mit Elektronik zu tun habt, vielleicht wenn ihr ein Hobby habt, vielleicht wenn ihr Gartenarbeit macht, ich weiß es nicht. Aber behaltet den Überblick, denn ihr könnt nicht erwarten, dass eure Kinder die Zeit einteilen, wenn ihr nicht dazu bereit seid. Macht es ihnen vor, vergleicht es. Und wenn ihr Feedback zu eurem eigenen Leben habt, teilt es mit ihnen. Teilt es mit ihnen. Hey, ich habe es lange Zeit so gemacht und jetzt mache ich es anders und ich fühle mich besser. Das sind Gespräche, die wir mit unseren Kindern führen können. Wisst ihr, die größte Herausforderung, die wir als Eltern mit unseren Kindern haben, ist es so zu lenken, dass sie kluge Entscheidungen bezüglich ihrer Spiele treffen. Darauf achte ich bei meinen Kindern, wenn sie spielen. Momentan haben unsere Kinder eine Wii. Das ist ein wirklich einfaches Spielgerät. Sie haben einfache iPads, mit denen sie ein paar Stunden spielen. Darauf haben sie ein paar Spiele, die wir ausgewählt haben. Nicht viel, aber doch ein bisschen. Aber was ich möchte, ist, dass sie ein paar wichtige Dinge tun. Erstens möchte ich, dass sie, wenn es im Alltag drauf ankommt, diesen Dingen mehr Aufmerksamkeit schenken als ihrem Spiel. Das Beispiel, über das wir gesprochen haben. Wenn der Tisch gedeckt werden muss und es Zeit zum Essen ist, was sollten sie dann lernen zu tun? Das Spiel weglegen und sich wieder mit der Familie beschäftigen. Außerdem wollen wir, dass sie in der Lage sind, miteinander zu spielen. Das Alter unserer Kinder ist ziemlich nah beieinander und oft sind sie alle in einem Raum und wollen das gleiche Spiel. Wir wollen, dass sie sich nicht streiten, sondern miteinander spielen. Wir wollen nicht, dass diese Sache zu einer Spaltung führt. Das sind also einige der Dinge, die wir tun. Wir wollen auch, dass sie bewusste Entscheidungen treffen können. Wir haben einige Ziele für sie und sie lauten nicht, keine Technik oder Spiele. Das mag vielleicht ein bisschen seltsam klingen. Sie sollen aber einen Punkt erreichen, an dem sie diese Entscheidungen selber treffen können. Sie sollen in der Lage sein, mit der Technologie umzugehen. Wenn meine Kinder also eine gute Entscheidung bezüglich der Technologie treffen, wenn wir sagen, hey, Zeit den Tisch zu decken und sie tun es, dann sollten wir sie bestätigen. Das ist ein Verhalten, das wir wiedersehen wollen. Wenn sie an einem regnerischen Nachmittag im Haus gespielt haben und plötzlich die Sonne herauskommt, legen sie den Spieler weg und gehen Basketball spielen. Dieses Verhalten wollen wir sehen. Wir wollen sehen, dass sie sich dafür entscheiden, etwas im echten Leben zu machen. Wenn ein Freund vorbeikommt, entscheiden sie sich dafür, das Spiel nicht weiterzuspielen. Wir lassen ihnen da keine Wahl. Wir wollen, dass sie sich mehr mit Menschen als mit Technologie beschäftigen. Wenn wir also ein Verhalten sehen, auch wenn es nur ein Anzeichen dafür ist, wollen wir sie darin bestärken. Und falls ihr euch nicht mehr an den Abschnitt über Bestätigungen erinnert, wir haben in den Vorträgen zur Kommunikation darüber gesprochen, wie sich Bestätigungen anhören. Es reicht ein kurzes, hey, ich habe gemerkt, was du getan hast. Ich habe gesehen, was du getan hast und ich weiß es zu schätzen. Wir versuchen sie dazu zu bringen, dieses Verhalten zu wiederholen. Aber wenn wir nichts zu bestätigen haben, dann gibt es Konsequenzen. Nun, wir können unsere Kinder belehren, aber das haben wir meist schon getan, oder? Und es hat nicht funktioniert. An diesem Punkt gibt es also gewisse Möglichkeiten, wie wir vorgehen können. Ihr könnt die Spielekonsole verbieten, wenn sie keine guten Entscheidungen treffen. Man kann es so einrichten, dass sie weniger Zeit an dem Gerät verbringen, wenn sie nicht ein gewisses Maß an Verantwortung zeigen. Wenn sie sich also streiten, nehme ich vielleicht 5 Minuten der Zeit, die sie bekommen haben, weg. Es gibt Möglichkeiten, die Kabel für das Videospiel oder die Konsole nur dann zur Verfügung zu stellen, wenn die Kinder ihre Hausarbeiten erledigen oder einige ihrer Pflichten vorher erledigt haben. Ihr versucht also, folgendes Lebenskonzept zu vermitteln. Wenn das Leben gut läuft, dann könnt ihr spielen. Wenn das schlecht läuft, spielen wir weniger. Solche Dinge. Wir überlegen also ständig, kann ich gutes Verhalten bestätigen oder muss ich für manches, was ich ändern soll, eine Konsequenz einführen? Das wird uns zur Verzweiflung treiben, denn egal was wir tun, was werden unsere Kinder wollen? Mehr Videospiele spielen. Sie wollen die neue Konsole, sie wollen mit Freunden spielen. Sie wollen diese Dinge tun. Also müssen wir irgendwann erkennen, dass es nicht unser Ziel ist, sie glücklich zu machen. Das Einfachste wäre es, einfach zu all ihren Wünschen Ja zu sagen. Das Einfachste wäre, sie einfach spielen zu lassen, damit wir mehr Zeit für uns haben. Wir könnten sogar das Buch beenden, das wir lesen wollten. Aber wir streben nicht nach dem Einfachen. Wir wollen Kinder erziehen, die in der Lage sind, sich in dieser Welt zu behaupten. Das heißt, dass wir manchmal Nein sagen müssen zu bestimmten Spielen, die alle ihre Freunde spielen. Das heißt auch, dass wir manchmal ihre Spielzeiten begrenzen müssen. Aber ich hoffe, dass ihr bei all dem etwas Mut fasst. Wisst ihr, die meisten Eltern, mit denen ich spreche, haben das Gefühl, dass sie die Einzigen sind, die damit zu kämpfen haben. Einige schauen gerade zu und haben das Gefühl, dass sie die einzigen Eltern in der ganzen Schule sind, denen es nicht egal ist, ob ihr Kind das Spiel spielt oder nicht. Das ist diese Einsamkeit, die ihr als Eltern spürt, wenn ihr diszipliniert. Macht euch bitte klar, dass es da draußen einen Haufen anderer Eltern gibt, die wirklich darauf achten, was ihre Kinder tun. Es gibt Leute, die den Computer erfinden, wenn man sich Steve Jobs ansieht und wie er Geräte in seinem Haus benutzt hat. Andere Spieler und Erfinder sind besorgt. Sie sind besorgt darüber. Damit seid ihr nicht allein. Deshalb raten wir euch unter anderem, euch mit anderen Eltern auszutauschen, die damit zu tun haben. Geht nicht davon aus, dass ihr die Einzigen in eurer Gemeinde oder Gesellschaft seid, die sich damit befassen, und holt euch die Weisheit, die ihr nur aus euren Beziehungen ziehen könnt. Sprecht mit anderen Eltern, lernt von ihnen und sprecht dann mit euren Kindern darüber. Ihr wisst, dass sie damit zu kämpfen haben. Sie wollen Videospiele spielen. Aber gleichzeitig wollen sie auch nicht gefangen sein. Eins der Worte, die wir im Zusammenhang mit Kindern und Videospielen immer wieder benutzen, ist Freiheit. Wollt ihr frei leben? Wollt ihr mehr Freiheit? Ich kenne keinen Teenager, der sagt, ich will nicht mehr Freiheit. Ich will mehr Freiheit. Ich will mehr Freiheit für euch. Und ich möchte euch helfen, mehr Freiheit in dieser Welt der Technologie zu finden. Ich freue mich schon, den nächsten Vortrag über soziale Medien mit euch zu teilen.